Hallo, bei Skobel. Heute geht es um KI, Buddhismus und Rationalität. Rational zu sein bedeutet ja logisch, klar, verlässlich. Logik ist das Gegenteil von Zufällen, Würfeln und Wahrscheinlichkeiten. Aber genau daraus, als eine Kombination von Wahrscheinlichkeiten, schöpfen KI-Modelle, die wir derzeit ja so bestaunen, ihre Leistung. Sie sind möglicherweise so viel irrationaler als gedacht. Im Detail ist das Woher ihrer Sätze völlig unüberprüfbar und kann reine Halluzination sein. Noch überraschender ist, dass KI mit Buddhismus viel mehr zu tun hat, als wir hier im Westen auch nur im entferntesten denken. Und das rückt die gegenwärtige KI-Diskussion bei uns in ein neues Licht mit einem sehr überraschenden Ergebnis, wie ich finde. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet und ob ihr diesen Eindruck teilt. Schreibt's in die Kommentare.
Gerd Skobel über den Spiegel der Maschine.
Den entscheidenden Kick für dieses Video verdanke ich einem Gespräch mit Shukei Matsumoto, den ich vor einigen Wochen getroffen habe, als er Gastprofessor am Center for Science and Thought in Bonn war, wo ich auch immer wieder vorbeischaue. Shukei Matsumoto ist seit über 20 Jahren Mönch und gehört der Schule des reinen Landes an, einigen von euch vielleicht besser als Amitabha-Buddhismus bekannt. Er studierte Philosophie an der University of Tokyo in Japan, ist Co-Founder von Interbeing Incorporated und einer der Young Global Leaders Alumni des World Economic Forums. Einige kennen Shukei vielleicht durch sein unterhaltsames Buch Die Kunst des achtsamen Putzens, wie wir Haus und Seele reinigen. Ein Buch mit ziemlich überraschenden, aber wirksamen Tipps fürs Leben. Wir hatten in Bonn ein intensives Gespräch und nach unserem Treffen hat Shukei einige der Gedanken in seinem Blog bei Substack festgehalten. Titel Human Literacy in the Age of AI. Den Blog findet ihr hier.
In den Spiegel schauen.
In der gegenwärtigen deutschen KI-Diskussion schauen vor allem ängstlich auf die Technik und ihre Auswirkungen. Japan ist da weniger ängstlich, entspannter und viel pragmatischer. Warum eigentlich? Wenn wir ehrlich sind, ist ein Aspekt dessen, was uns so beunruhigt und beängstigt im Umgang mit KIs wie ChatGPT, Perplexity oder, wie ich finde, der ziemlich philosophisch angehauchten KI Claude, die Tatsache, dass wir unvermittelt in einen Spiegel schauen und uns dabei selbst sehen, anders sehen. Was wäre, wenn das KI-Thema für die meisten Menschen weniger aufgrund seiner komplexen technologischen Aspekte so irritierend ist, sondern vor allem, weil es uns etwas sehr Fundamentales über uns als Menschen und auch als Individuen verrät. Und genau darin steckt eine der größten philosophischen Herausforderungen unserer Zeit. Wenn ihr mit einer KI interagiert, begegnet ihr einem Ding, einem System, das wie ein Wesen ist. Und von dem Wesen habt ihr den Eindruck, dass es denkt. Aber es denkt nicht wirklich, sondern addiert und multipliziert in Wahrheit nur Wahrscheinlichkeiten. Von wegen Verstand. Alles, woraus es besteht, sind raffinierte Verknüpfungen von Wahrscheinlichkeiten. Das Wesen ist ein fliegender Teppich. Es besteht aus Möglichkeiten. Und wie zu feuchte, warme Luft kondensiert, die Cloud dann zu den Sätzen oder Bildern auf eurem Display. Aber ihr habt das Gefühl, hey, das Ding denkt, aber es rechnet, wie Heidegger sagen würde, mit dem Ergebnis einer nahezu perfekten Simulation eures Denkens. Ihr denkt nur, dass es denkt, was die Tech-Unternehmer natürlich sehr freut. Sie lieben es, als Dompteure eines Alien in Erscheinung zu treten, das sie in ihre Serverfarm gesperrt haben. Mit diesem Wesen habt ihr dann verblüffend gute Unterhaltungen. Aber dieses Wesen existiert nicht. Es gibt kein Wesen, sondern nur eine Art von Geist, ein Ghost, der genauso existiert und wirklich ist wie die Seele eines Teddybären, den Kinder für einen echten und lebenden Freund halten, der mit ihnen kommuniziert und wahrscheinlich der einzige ist, der wirklich Verständnis für sie hat. Aber dieses Wesen scheint irgendwie zu euch zu sprechen. Und zwar, weil es eine Perspektive hat, die eurer eigenen ähnelt, aber dann doch von einem anderen unbestimmten Ort ausspricht. Genauer betrachtet hat es gar keinen Ort. Das Wesen antwortet, als hätte es Erfahrung, aber es besitzt keine einzige eigene Geschichte und hat keine Vergangenheit. Klingt wie Science Fiction, ist aber genau das, was die meisten von euch mit den KIs auf eurem Smartphone oder Laptop erleben. Mit der Folge, und das ist ein Trend, den ich derzeit beobachte, dass eine zunehmende Anzahl von Leuten auch ihr naja, kompliziert und undurchschaubar gewordenes Beziehungsleben durchaus erfolgreich mit ChatGPT oder Perplexity analysiert, bespricht und das Ergebnis dann umsetzt.
Die Begegnung mit dem Fremden.
Im Westen ist unser Denken dominiert von der Descartes'schen Vorstellung eines Ich denke, also bin ich. Wir glauben erstens, dass alles, was ein Ich zu haben scheint, also eine gebündelte Perspektive, auch denkt. Zweitens sind wir davon überzeugt, dass Denken der zentrale Akt des Bewusstseins ist, jedenfalls des menschlichen Bewusstseins. Wir alle haben uns im Westen seit Jahrhunderten, ja im Grunde seit der Antike, über unsere Denkfähigkeit und damit über unsere Logikkompetenz definiert. Wir sind rationale Tiere, Sprachwesen, Logosträger. Und wenn wir rausbekommen wollen, wer wir sind oder warum wir auf eine bestimmte Weise handeln, dann so der klassische Ratschlag von Descartes über Kant und die gesamte Aufklärungstradition bis heute, dann sollten wir uns in unsere Vernunft versenken. Denken, gebrauch deinen Verstand. Das ist das Mantra des Westens. Dummerweise sind wir selten wirklich logisch. Was wir aber sehen, wenn wir die Wirklichkeit analysieren, ist, dass wir verschieden sind. Und das entzweit uns eher bis hin zur kriegerischen Auseinandersetzung. Dennoch glauben wir, dass alleine die Vernunft uns einen könnte. Denn sie, so glauben wir, ist das Wesentliche, was uns ausmacht. Wenn wir nur rational genug sind, uns unseres Verstandes bedienen, dann, so glauben wir, kommen wir auch zueinander und friedlich mit der Verschiedenheit unserer Perspektiven klar. Die Vernunft ist unsere große Hoffnung, weil wir glauben, sie sei der große Homogenisator, Gleichmacher. Sie könne uns alle leiten. Inzwischen sehen wir, wie diese Gleichheit durch Vernunft zerbröselt, immer mehr. Statt Frieden zu finden, konstruieren wir bessere Waffen. Rechtzeitig etwas gegen den Klimanotstand getan zu haben, wäre unabhängig von jeder Kultur und jedem wirtschaftlichen Interesse nicht nur gut und klug gewesen, sondern auch äußerst rational. Wäre, was wir getan haben und weiter tun, ist das genaue Gegenteil. Dabei haben Philosophinnen und Bewusstseinsforscher lange behauptet, wir könnten das Rätsel unseres eigenen Bewusstseins lösen, wenn es uns nur gelingen würde, eine Maschine zu konstruieren, die besser Schach spielen kann als wir selber. Dann musste sie besser Go spielen, ein Spiel, das weitaus komplexer ist. Danach ging es dann um das Enträtseln der 3D-Strukturen von Millionen von Proteinen, allein aufgrund ihrer chemischen Summenformeln, wofür es einen Nobelpreis gab. Der Schlüssel zu all dem schien wieder unsere Rationalität zu sein, aber der Fokus hatte sich verschoben. Was die Maschinen tun, ist, Muster im Datenmeer zu finden, die wir übersehen. Zwar wenden sie dafür Regeln an, aber die basieren auf Statistik und Wahrscheinlichkeit. Viele glauben aber immer noch, all das sei nur das Resultat mathematischer Logik, sei Wahrheit und nicht Wahrscheinlichkeit. Aber was passiert mit uns, wenn plötzlich Maschinen eloquenter sprechen und formulieren als wir? Also unsere hochgelobte Rationalität mithilfe von Wahrscheinlichkeiten und Berechnungen von Möglichkeiten überholen. Richtig, wir glauben, die müssten erst recht Vernunft haben. Geist, Bewusstsein, Superlogik, Megabrains, die sind wie wir, nur viel besser. Shukei Matsumoto sah das vollkommen anders. Seine faszinierende Analyse, KI erscheint uns wie ein Spiegel von uns selbst. Wir sehen uns selbst darin, nur besser, eine optimierte Version, so wie Menschen auf Insta- oder Facebook-Posts besser aussehen, weil sie sich digital frisiert haben. Aber KI ist kein normaler Spiegel, sie sieht nur so aus. Wenn wir reinschauen, sehen wir gerade nicht unsere eigene Rationalität und Denkfähigkeit. Was wir sehen, ist maximales Rechnen. KIs sind Trickster. Wir sind die Lebewesen, die denken. Wir, die KI, wirkt zwar wie ein Spiegel, wie wir, so Shukei. Aber was uns dieser Spiegel in Wahrheit zeigt, ist das, was wir nicht sind. Wir müssen nur genauer hinschauen und dürfen uns nicht von der Oberfläche täuschen lassen. Wir müssen die Illusion durchbrechen. Das Verrückte beim Umgang mit einer KI ist, dass wir statt der Ähnlichkeit erst durch sie die tiefe Verschiedenheit erkennen, aber damit auch das, oder besser, wer wir wirklich sind. Wir erkennen, dass wir anders sind. Der amerikanische Schriftsteller, Literatur- und Kommunikationstheoretiker Kenneth Burke nannte das Perspective by Incongruity. Wir gewinnen die richtige Perspektive nicht, indem wir immer wieder das Gleiche betrachten, also letztlich uns selbst, sondern im Gegenteil, indem wir Abweichung und Diversität begegnen, dem Fremden, der Inkongruenz, also der Nichtübereinstimmung. Das muss ich erklären und dabei hilft der Buddhismus.
Buddhismus, KI und Perspektive.
Im Buddhismus gibt es viele unterschiedliche Ansätze, den Lebensweg zu gehen und sich in der Wirklichkeit so zurechtzufinden, dass man nicht dauernd daran leidet, sondern ein Grundmaß an Gelassenheit und Zufriedenheit erreicht. Diese Zufriedenheit gelingt durch das Beseitigen und die Zerstörung von Illusionen. Positiv formuliert, durch das, was im Buddhismus Erwachen zur Wirklichkeit heißt. Buddha ist Sanskrit und bedeutet wörtlich der Erwachte. Gemeint ist damit die Erfahrung, die der historische Siddhartha Gautama bei seiner Suche nach Sinn und Erlösung machte. Und diese Erfahrung steht im Zentrum aller buddhistischen Lehren und Schulen. Insbesondere die Schulen des Mahayana-Buddhismus wie Zen oder auch der Amitabha-Buddhismus lehren, dass die Erfahrung des Erwachens nicht nur der Schlüssel zur Erkenntnis der Wirklichkeit ist, sondern auch zur Zufriedenheit und Befreiung vom Leiden führen kann. In dieser Erfahrung lösen sich die Grenzen des Selbst auf. Es zeigt sich eine Einheit mit allem, was ist. Während wir im Westen glauben, wahre Subjektivität bestehe in der Unterschiedenheit von allem anderen und an dieser Getrenntheit leiden, betont der Buddhismus das Ineinander und Einssein alles Wirklichen. Meditation ist ein Weg zu dieser Erfahrung, in der sich unsere Perspektive dann fundamental ändert. Nochmal, das Kernstück von Identität und Subjektivität ist nur scheinbar Trennung und Unterschiedenheit. Es gibt noch eine andere Perspektive, denn in Wahrheit, so der Buddhismus, sind wir mit allem, was ist, verbunden und nie tatsächlich getrennt. Damit wir das erkennen können, müssen wir allerdings lernen, unsere so scheinbar klare, feste Perspektive des Subjektiven durchlässiger zu machen. Das ist möglich, weil diese Perspektive auf einer Illusion beruht. Und genau das ist die entscheidende Einsicht. Subjektivität bedeutet gerade nicht vollkommene Festigkeit, Sicherheit. Ein wirkliches Subjekt zu sein bedeutet sich überhaupt in einem ernsthaft tieferen Sinn irren zu können. Aber das kann keine KI. Das ist eine Einsicht, die nicht nur der Buddhismus hat, sondern auch die neuere Subjektphilosophie. Ein Beispiel dafür ist das Buch Sense, Nonsense and Subjectivity von Markus Gabriel, das Ende des Jahres auch auf Deutsch erscheint. Also, der Kern unserer Subjektivität besteht darin, uns irren zu können. In diesem Sinn kann eine KI nicht wirklich irren. Sie hat weder Subjektivität noch einen körperlichen Zugang zur Wirklichkeit. Shukeis Argument ist nun, dass eine KI uns bei der wichtigen Aufgabe helfen kann, zu erkennen, dass wir uns irren. Darauf können uns natürlich auch andere Menschen hinweisen, klar. Aber hier geht es um einen noch fundamentaleren Perspektivenwechsel. Im Umgang mit ChatGPT und Co. haben wir das Gefühl, wie in einen optimierten Spiegel von uns selbst zu schauen. Und das ist eine Täuschung. Die Ähnlichkeit ist nur scheinbar. Im Grunde kennen wir eine solche Erfahrung bereits, denn je näher wir anderen Menschen kommen, umso mehr nehmen wir neben den Ähnlichkeiten auch ihre Unterschiedenheit, die Verschiedenheiten wahr. Bildhaft gesprochen, niemand kann die Wirklichkeit genau so sehen wie ich jetzt, denn niemand kann jetzt denselben Ort einnehmen. Aber unsere Perspektiven sind ja deswegen nicht falsch. Im Gegenteil. Eine zentrale Einsicht des sogenannten neuen Realismus ist präzise, dass unsere jeweilige Perspektive auf die Wirklichkeit, also wenn ich jetzt hier die Kamera vor mir sehe, selber wirklich ist. Natürlich unterscheiden wir uns in der Wahl der Perspektiven. Und gerade darin gründen ja viele unserer Konflikte. Perspektivität und mit ihr Subjektivität sind aber unausweichlich. Der entscheidende Punkt aber, der Richtung Lösung all dieser Konflikte und des Leidens führt, liegt darin zu erkennen, dass wir uns mit unserer Perspektive irren können. Ich halte aus meiner Sicht das, was ich jetzt sehe, absolut für eine Schlange, wenn das, was ich sehe aus einer anderen Perspektive, von oben aus betrachtet, definitiv nur ein Ast ist. Genau das macht unsere Subjektivität aus, die Fähigkeit, sich zu irren und den Irrtum zu korrigieren. Wir können niemals eine absolute Sicht auf alles haben. Oder anders formuliert, wir sind nicht Gott und können so tun, als ob wir uns völlig außerhalb jeder Wirklichkeit betrachten und sie von außen sehen. Im reinen Landbuddhismus, insbesondere auf dem von Shinran gelehrten Weg, den Shukei Matsumoto als Mönch folgt, liegt der Schwerpunkt genau auf dieser Einsicht, dass Menschen nicht zu Buddhas werden können. Menschen sind Menschen. Sie sind weder Übermenschen, noch Götter, noch irgendwelche Fantasiewesen. Erst durch die Anerkennung dieser eigenen Begrenztheit Und das bedeutet vor allem, der Begrenztheit der eigenen Perspektive wird es möglich, sich von ihr zu befreien und damit auch von Anhaftungen und Verblendungen. Damit das möglich wird, müssen wir uns radikal unserer eigenen Perspektivität bewusst werden. Und das ist wirklich extrem schwierig. Und unangenehm ist es auch, weil wir nur ungern zugeben, einer Illusion aufgesessen zu sein. Und es macht Angst, denn wir verlieren den Boden unter den Füßen, die Sicherheit, auf der wir glaubten, bislang feststehen zu können. Was Zen und reines Landbuddhismus gemeinsam haben, ist ein Weg dorthin zu kennen. Loslassen, insbesondere loslassen der starren Perspektiven, der wir anhängen. Meditation ist immer auch eine Einübung dieser Lockerung des Griffs, unserer Begriffe, aber auch unserer Gefühle, die unsere Perspektive ja ganz entscheidend mitbestimmen. Mit der Zeit und Übung im Loslassen können Gedanken und Gefühle wie Wolken an einem klaren Himmel vorbeiziehen. Der gewohnte Einfluss von Denken und Fühlen lockert sich. Ihr kennt solche Erfahrungen vielleicht auch, wenn ihr sehr konzentriert bei der Sache seid, wie man so schön sagt. Also im Flow, intensives Musik hören, Sport, Tanzen und so weiter. In der Literatur wird dieser Zustand als nicht-dualer Bewusstseinszustand beschrieben. Nun werdet ihr sagen, dass sich doch gerade die Wissenschaften um eine neutrale Nicht-Ich-Perspektive bemühen, ist richtig. Aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tragen immer eine Perspektive mit sich. Sie können gar nicht anders. Und der Blick der Physik auf ein Lebewesen ist ein anderer als der der Biologie auf dasselbe Lebewesen. Das ist unvermeidbar. Leider glauben viele WissenschaftlerInnen, sie hätten nur, weil sie einer bestimmten Methode folgen, ihre Subjektivität bereits an der Garderobe abgegeben und sich vollkommen ihrer Perspektivität entledigt. Das ist eine Illusion. Allerdings wäre es falsch, daraus zu folgern, dass die eigene Perspektive sozusagen alle Wissenschaften versaut. Das Gegenteil ist der Fall. Wissenschaften sind nur möglich, weil unsere Perspektive auf die Wirklichkeit selber wirklich ist. Was man lernen muss, ist, wie etwa in der Quantenphysik, die eigene Perspektive aktiv wahrzunehmen und in das Bild zu integrieren, das wir uns von der Wirklichkeit machen. Das kann man lernen, nicht nur durch gute Forschung und Erkenntnistheorie, also Philosophie, sondern auch zum Beispiel durch Meditation. Und jetzt kommt der Clou. Der Link zwischen KI und Buddhismus. Genau diese Perspektivenveränderung, um die es im Buddhismus und in jeder Form von Selbsterkenntnis ja geht, kann gerade auch die Interaktion mit einer KI bewirken. Denn sie zeigt uns, dass es viele andere Sichtweisen und Perspektiven gibt, gerade weil KI eine andere, fremde Perspektive darstellt, die aber funktioniert. Der Umgang mit ihr kann uns helfen, unseren Blickwinkel zu wechseln. In der Philosophie und Psychologie spricht man vom sogenannten Perspektiv- oder Aspektwechsel. Ein und dieselbe Figur, die uns als Ente erschien, sieht jetzt plötzlich aus wie ein Hase, obwohl sich die Linien selber überhaupt nicht verändert haben.
Zeit und Leben zwischen Habitat und Habit.
Ein Beispiel. Shukei fragte beispielsweise ChatGPT, was ist Zeit für dich? Antwort: Zeit existiert für mich nicht. Sie ist einfach ein Zeitstempel, der an einen Datensatz angehängt ist. Zitat Ende. Diese Antwort machte ihm plötzlich seine eigene, stets mitlaufende Perspektive als Mensch klar, als biologisches Wesen, für das Zeit etwas fundamental anderes und sogar bedrohliches sein kann. Aber wenn es im Buddhismus darum geht, eine andere Perspektive einnehmen zu können, etwas, das wir auch tagtäglich im Umgang mit anderen Menschen erfahren können, was ist dann das Besondere am Umgang mit einer KI? Antwort: Die anderen Perspektiven begegnen uns vor allem durch andere Menschen oder auch in der Natur, zum Beispiel durch andere Lebewesen, also unsere Hauskatze oder unseren Hund. Immer aber handelt es sich um Perspektiven von Lebewesen. Weil Menschen die Tendenz haben, immer nur eine, nämlich ihre Lieblingsperspektive einzunehmen, ist es wichtig, in Verbindung mit Unterschiedlichem zu treten, so Shukei. Nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit anderen Lebewesen, okay, aber auch mit der Natur, mit dem Wasser oder eben mit einer KI. Auch sie lehrt uns ja etwas über die Grenzen unserer Perspektive. Und wir können auch die Grenzen unseres Handelns auf diese Weise besser erkennen. Auf diese Weise können wir Illusionen hinter uns lassen und unsere Perspektiven der tatsächlichen Komplexität der Wirklichkeit besser anpassen und ihr gerechter werden. Und dabei spielen zwei Komponenten eine wichtige Rolle. Habitat und Habit, wie Shukei sie nennt. Also Lebensraum und Gewohnheit. Als Lebewesen existieren wir immer nur in unserem jeweiligen Lebensraum. Und dieser Lebensraum bestimmt viele unserer Verhaltensweisen und Gewohnheiten, also unserer Habits und auch unserer Biases, also der vielen Verzerrungen in unserer Wahrnehmung, mit denen wir uns ja in unserem Habitat eingerichtet haben. Ein Teil unserer Sinnkrisen und unseres Leidens derzeit resultiert aus der Tatsache, dass diese Gewohnheiten, zum Beispiel fixe Gedanken, die die Wirklichkeit immer in eine Richtung lenken oder interpretieren, mit dieser Wirklichkeit selbst verwechselt werden. Unsere Gedanken sind zwar wirklich, aber eben nur als Gedanken, nicht als Wirklichkeit. Der Gedanke an die Kamera vor mir ist keine Wirklichkeit und macht auch keine Kamera. Leider verwechseln wir Gedanken und Wirklichkeit, aber auch unsere Gefühle mit dem, was wirklich ist. Also den Gedanken an eine Kamera mit der Kamera selbst. Und wir verwechseln die KI, mit der wir interagieren, mit uns selbst. Der fundamentale Unterschied zwischen Mensch und KI besteht unter anderem darin, dass Menschen immer einen konkreten, und das bedeutet auch sterblichen, Körper haben. Dieser bestimmt unser Sein mit allem, was damit zusammenhängt. Shukey behauptet nun nicht, dass KIs frei von Perspektiven wären. Im Gegenteil, sie haben eine Perspektive, aber eine andere. Und das ist nicht unsere. Allerdings profitieren sie, oder genauer die Tech-Unternehmen, die sie entwickeln, von den Perspektiven von Milliarden von Usern, die für die KIs nichts anderes sind als komplexe Datenpunkte. Daten sind das Kraftfutter, durch das die Fähigkeiten der Maschinen wachsen. Am Ende erscheint eine KI uns dann als allwissend, wie aus dem Nichts zu erscheinen, weil sie sich in der Kommunikation scheinbar menschliche Fähigkeiten angeeignet hat. Und tatsächlich spiegelt eine KI uns unsere eigene Perspektivlastigkeit und unsere eigenen Biases wieder. Was wir von einer KI also lernen können, ist, dass wir eine Perspektive haben und unsere eigene Perspektive erkennen können und falls nötig auch korrigieren. Was in den Augen der Aufklärung unser großer menschlicher Makel war und die KI deshalb so großartig und übermenschlich macht, scheinbar, ist der Umstand, dass mit der Geburt eine Perspektive und Subjektivität entsteht. Aber es gibt kein göttliches, perspektivloses, allwissendes, objektives Bewusstsein für uns. All das ist und bleibt eine Fiktion, die uns fatalerweise in Gestalt einer Big Data fressenden Software mit einem Mal wieder real möglich erscheint. Ist die KI am Ende also doch Gott, sozusagen allperspektivisch umfassend?
Der philosophische Twist.
Und jetzt kommt die entscheidende Wendung. Unsere menschlichen Schwächen sind in Wahrheit unsere größte Stärke. Und das vergessen wir. Martin Heidegger sprach von unserer Geworfenheit ins Sein, hinein in eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort, eine bestimmte Kultur oder Denkweise. ChatGPT ist nicht geworfen. Eine KI existiert überall und nirgends. Zu jeder Zeit und in keiner Zeit. Das scheint ihr Superkräfte zu verleihen. KIs haben aber nur eine andere, nämlich eine künstliche Perspektive. Gerade weil wir geworfen sind in unseren sterblichen Körper und reale und damit begrenzte Zeit in die Gegenwart unserer spezifischen Kultur, genau deswegen haben unsere Worte auch ein Gewicht, haben Sinn, Bedeutung. Der französische Philosoph Maurice Merleau-Ponty betonte diesen Aspekt des Miteinander der Zwischenleiblichkeit und Interkorporalität, wie er es nannte. Ich bin mein Körper, sagte er. Weil wir Leib sind, biologisch sind, haben wir auch einen realen Raum, haben unsere lebensweltlichen Raumbeziehungen und können uns auf diese Weise als Menschen tatsächlich begegnen. Wir denken nicht trotz unseres Körpers, sondern durch und mit ihm. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Erkenntnis ist geprägt von der Tatsache, dass wir Wesen aus Fleisch und Blut sind, die hungern, leiden, lieben, sterben können. Der Philosoph Markus Gabriel hat diese Dialektik in seinem Buch Der Mensch als Tier, warum wir trotzdem nicht in die Natur passen, analysiert. Eine KI kennt und erfährt all das nicht. Sie kann es gar nicht. Und das ist nicht ihr Vorteil, es ist unser Vorteil. Was wir jedoch lernen können, ist, bis tief in unsere Knochen hinein zu verstehen, wie falsch es ist, uns selber als Krone der Schöpfung und Endpunkt der Evolution zu betrachten. Sei es als Menschen überhaupt oder dann nochmals speziell als Deutsche oder Japaner oder wer auch immer als Krone der Schöpfung. hier hat ja Rassismus seine Wurzeln. Diese lineare Sichtweise, also der Aufstieg zur Krone der Schöpfung, ist natürlich stark vom Christentum geprägt. Aber sie gerät durch jede noch leistungsfähigere KI wieder ins Wanken. Das zu erkennen, ist verwirrend und macht zuweilen Angst, weil wir sozusagen vom Baumwipfel geschmissen werden. Anders im vom Buddhismus geprägten Ländern. Japaner haben ein entspannteres Verhältnis zu KIs. Sie nutzen sie, um sich selbst zu helfen und zu verändern. KIs sind Werkzeuge für sie, mehr nicht. Wir können bestimmen, wie wir sie einsetzen. Was im Übrigen auch bedeutet, wir und nicht die Tech-Unternehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Japans Kultur ist geprägt vom Buddhismus und Shintoismus. Religionen, die den Menschen nicht als Herrscher über die Natur sehen, sondern als Teil eines großen, vernetzten Ganzen. Die Japaner sprechen von Kyosei, Interbeing. Alles ist mit allem verbunden. In dieser Weltsicht ist KI nicht der Feind der Menschlichkeit, sondern einfach ein neuer Player, ein neuer Teilnehmer in diesem kosmischen Spiel. So wie auch Berge, Flüsse, Tiere und Menschen manchmal ganz ungewohnter Teil dieses Ganzen sind. So ist es auch mit der KI. Überraschend daran ist nur, dass KIs ganz anders sind als alles andere, dem wir bislang begegnet sind. Eine KI ist keine Natur, kein Lebewesen, obwohl eine KI Rohstoffe und Energie verarbeitet und scheinbar etwas kann, was sonst nur Lebewesen können. KIs sind aber etwas ganz Neues, ein bisschen wie Aliens. Ob euch diese Sicht überzeugt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. So oder so besteht das Paradox darin, dass je mehr wir uns mit der scheinbar körperlosen, aber dann doch energiefressenden KI und ihrer Nichtnatur beschäftigen, desto wichtiger wird unser eigener Körper. Der französische Philosoph Emmanuel Levinas sprach vom Leben im Angesicht des anderen und meinte, Ethik entsteht eben nicht durch abstrakte Regeln, sondern durch die direkte körperliche Begegnung und Irritation mit einem anderen Menschen. Und die geht aller Wissenschaft und Philosophie voraus. Der andere, verletzlich, bedürftig, sterblich, stellt eine ethische Forderung an uns. Zumal jeder frei ist, es auch anders zu machen wie wir, also anders zu leben. Das fordert uns heraus. Und das ist die große und bedrohliche Herausforderung auch der Demokratie. Genau diese Möglichkeit, anders leben zu können, auch dauerhaft gesellschaftlich zu verankern und den anderen anders sein zu lassen, statt alles Fremde auszutreiben. KI hat kein Gesicht. Sie kann nicht hungern, nicht leiden, nicht sterben. Deshalb kann sie auch nicht die ethische Dringlichkeit vermitteln, die aus echter Verletzlichkeit entsteht. Aber wir können lernen, mit ihrer Hilfe unsere eigene Perspektivität und ihre Bedeutung neu zu entdecken. Während wir in der Zeit leben und von ihr durchdrungen sind, benutzen KIs Zeit lediglich, und zwar als Ordnungsprinzip. Wir entwickeln uns, reifen, werden zu Persönlichkeiten durch gelebte Zeit. Eine KI wird trainiert. Aber sie entwickelt keine Persönlichkeit durch Erfahrung. Sie ist ein Scheinwesen, das nur durch das Zusammenbasteln von Wahrscheinlichkeiten, so wie wir, zu leben oder sogar zu denken scheint. Ihre Rationalität beruht auf der Verknüpfung von Wahrscheinlichkeiten. Sie ist nur wirklich, weil sie Möglichkeiten berechnet. Buddha lehrte, dass es nicht darum geht, die Welt zu erobern, sondern zu erwachen aus der Illusion der Getrenntheit. In der buddhistischen Sicht sind alle Phänomene leer von eigenständiger Existenz. Und das heißt nichts anderes als, sie entstehen immer nur, weil sie abhängig sind von anderen, von allem anderen, was existiert und die Dinge sich gegenseitig hervorbringen. Das ist übrigens auch moderne Physik. Genau das kann uns auch eine KI zeigen. Sie verkörpert diese Leere auf eine technische Weise. Sie ist ein Phänomen ohne Substanz, ein Sprechen ohne Sprecher, ein Denken ohne Denker und eine Mischung aus Wahrscheinlichkeit, die irgendwie Möglichkeit produziert. Aber während die buddhistische Lehre zu Weisheit und Mitgefühl führen sollte, bleibt die KI völlig funktional und emotionslos. Die Frage der Zukunft ist daher, ob und wie wir KI wirklich nutzen können, um selber weise zu werden. Shukei Matsumoto sagt, eine KI zeigt uns nicht, wie wir werden sollen, sondern wer wir jetzt sind. Sie fungiert als ein philosophisches Kontrastmittel, das unsere eigene Natur und unsere eigene Perspektive erst sichtbar macht. Und das ist sehr lehrreich, aber auf eine ganz andere Weise, als wir normalerweise glauben. Die wahre menschliche Alphabetisierung im KI-Zeitalter bedeutet also gerade nicht, unsere Begrenztheit zu überwinden, Code und Programm als Quelle der Bedeutung zu verstehen, selber coden und programmieren zu können. Wir sind es, die einem Phänomen Bedeutung geben. Wir. Und wir geben auch der KI ihre Bedeutung. Was wir brauchen, ist in seinen Augen ein neuer Humanismus. Ein, der nicht auf der Überlegenheit über andere Wesen basiert, sondern unser eigenes Bewusstsein kultiviert und transparent macht für die Einzigartigkeit und Zerbrechlichkeit unserer eigenen, aber relativen Existenzweise. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Das hilft uns und ihr bleibt auf dem Laufenden. Und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.